Es ist eins US-Indonesischer Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 1. September 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puji Astuti, Sri Unun, Dora, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und Australien stimmen der Stärkung der bilateralen Beziehungen zu. Die Welt vertraut auf Indonesien, den Weltfrieden zu schaffen. Indonesischer Vizepräsident rief die junge Generation Afghanistans auf, den Frieden in Afghanistan wiederherzustellen. Pertamina muss die Tankstellen digitalisieren, um Brennstoff B20 zu verteilen. Zusätzlich zu B20 bereitet die Regierung mehrere Strategien zur Verringerung des Leistungsbilanzdefizits vor. Indonesischer Botschafter lädt chinesische Unternehmer zur Indonesischen Handelsmesse TEI ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien und Australien vereinbaren, die bilateralen Beziehungen zu stärken. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, den 31. August 2018, bei der Pressekonferenz mit dem neuen Premierminister von Australien, Scott Morrison, nach einem Treffen im Präsidentenpalast in Bogor West, Java mit. Präsident sagte, der erste Staatsbesuch des australischen Premierministers Scott Morrison in Indonesien zeige die Verpflichtung der neuen australischen Regierung, weiterhin starke Beziehungen aufzubauen, die gegenseitig respektieren und für beide Seiten vorteilhaft sind. Präsident fügte hinzu, dass das Treffen von zwei Regierungschefs vereinbart hat, die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Handel und Internetsicherheit zu verstärken.
Yang pertama, kami menyambut baik peningkatan hubungan dari.
Erstens begrüßen wir die zunehmende Beziehung von der umfassenden Partnerschaft zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft. Zweitens bekräftigten wir die Bedeutung der wirtschaftlichen Offenheit und Bemühungen zur Stärkung der für beide Seiten vorteilhaften Wirtschaft. Drittens, unterstrichen wir die Bedeutung des Respekts und der Achtung des Völkerrechts für jeden Staat. Viertens haben wir vereinbart, die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit, einschließlich der Cybersicherheit, zu verstärken. Dann haben wir große Verpflichtung, die Zusammenarbeit bei der Behandlung von Problemen in der Region und der Welt, einschließlich der Terrorismusbekämpfung, fortzusetzen und in Kontakt mit der Entwicklung von Problemen sowohl im indonesischen als auch im pazifischen Raum zu bleiben. Präsident Joko Widodo begrüßte auch die Vereinbarung einer Absichtserklärung über kreative Wirtschaft, Internetsicherheit und Transport. Unterdessen erklärte der australische Premierminister Scott Morrison, dass die bilaterale Zusammenarbeit für die beiden Länder nicht nur für die Regionen, sondern auch für die internationale Gemeinschaft so wichtig ist. Die australische Regierung versucht, engere Beziehungen zwischen der Gemeinschaft beider Länder weiterzubilden. Indonesien wird auch ein Wahlland für Australien, um auf dem Gebiet der Sicherheit in der Region der ASEAN und Umgebung, einschließlich in einer anderen Region, zusammenzuarbeiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete am Freitag, den 31. August 2018, im Vizepräsidentenpalast in Jakarta das Bildung- und Schulungsprogramm über tieferes Verständnis der islamischen Lehre an dem 80 afghanische Schüler teilnehmen. Vizepräsident Yusuf Kalla erklärte in seiner Begrüßungsrede, dass Indonesien und Afghanistan die Ähnlichkeit, nämlich Länder mit muslimischer Mehrheit und Frieden lieben, aufweisen. Die islamische Schulung, die für 4 Monate in 2 islamischen Internatsschulen in Indonesien abgehalten wird, soll gegenseitig Unterricht über islamische Bildung, Frieden, Toleranz und Fortschritt der islamischen Welt geben. Darüber hinaus lädt Yusuf Kalla, der auch als Friedensfigur gilt, die junge Generation Afghanistans ein, die Auslöser und Wegbereiter einer Generation zu werden, die den Frieden aufrechterhält. Er hat betont, dass junge Generation keinen Kontakt mit dem Konflikt in der vergangenen Zeit hatte. Daher sehen die afghanistischen Kinder die Hoffnung, um friedliche, sichere und wohlhabende Afghanistan zu schaffen.
Upaya bagaimana kehidupan yang damai, kehidupan yang
eine Anstrengung, wie friedliches, sicheres und wohlhabendes Leben, das vorher geschätzt wurde, von der jungen Generation gewonnen werden kann. Diese haben eine hoffnungsvolle Zukunft und müssen versuchen, den Frieden in Afghanistan zu verbessern oder zu erhöhen. Außerdem rief Vizepräsident Yusuf Kalla die nächste Generation Afghanistans auf, den Islam zum Fundament des religiösen Lebens zu machen. Der stellvertretende Außenminister A.M. Fahir und der nicht aktive Vorsitzende des Islamischen Gelehrtenrats Indonesiens MUI, Ma'ruf Amin, wohnten auch der Eröffnung der Schulung bei. Die staatseigene Ölgesellschaft Indonesiens PT Pertamina ist bereit, Dieselkraftstoff mit 20% Biodieselgehalt oder genannt B20 an alle seine Tankstellen zu verteilen. Dies ist Pertaminas Bestreben, die Treibstoffimporte zu reduzieren, um der indonesischen Regierung ein Handelsbilanzdefizit zu ermöglichen. Die Geschäftsführerin von Pertamina, Nike Widiawati, sagte am Freitag, den 31. August 2018 in Jakarta, nach dem obligatorischen Start der Erweiterung der Verwendung von Kraftstoffen, dass Pertamina die Daten über die Bedürfnisse gesammelt und den Lieferanten von FEM oder Fettsäure-Emethylester, die wurde bei den Tankstellen in den Treibstoff Benul Solar eingemischt werden kontaktiert habe. Um die Verteilung von B20 zu maximieren, wird Pertamina gleichzeitig seine Tankstellen digitalisieren.
Jadi intinya kami siap melakukan blending dan menyalurkan. Dan dalam hal ini,
also im Grunde sind wir bereit zu mischen und zu verteilen.
Kami sudah memberikan data tentang kebutuhan
FAME
per TBBM
FAME Lieferant sein Engagement vermittelt. Wir haben Daten über die FAME Anforderungen an jeder Tankstelle monatlich zur Verfügung gestellt. Es ist also einfach, hoffentlich mit der Klarheit von einem Systemumfang. Und auch die Lage dieser FAME-Bedürfnisse können diese B20-Implementierung reibungslos laufen lassen. Wir werden ein Tankstellen-Digitalisierungsprogramm.
Jadi subsidi ini dilakukan verifikasi secara manual
yang memakan waktu
serta ada
kemungkinan terjadi subsidi yang salah sasaran yang tidak tepat sasaran dengan digitalisasi SPBU kita harapkan subvensionen fehlgeleitet werden. Durch die Digitalisierung der Tankstellen erwarten wir, dass dieses Problem gelöst wird. Nike erklärte weiter, dass die Digitalisierung der Tankstellen, die Bereitstellung von digitalen Tankstellen, Rechenzentren und Konnektivität an 5.518 Tankstellen mit insgesamt 75.000 Düsen in ganz Indonesien beinhalten wird. Durch die Digitalisierung der Tankstellen wird es Pertamina leichter fallen, den Treibstoffvorrat zu kontrollieren und die Lieferung von Treibstoff an jeder Tankstelle zu regeln. Zu diesem Zweck arbeitet Pertamina mit PT Telkom zusammen. In Jakarta haben sie am Freitag, den 31. August 2018, eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, um gemeinsam ein digitales System in Etappen aufzubauen. Die indonesische Regierung hat offiziell den Ausbau des Dieselkraftstoffs mit einem Biodieselanteil von 20% oder genannt B20 offiziell beschlossen. Die obligatorische Erweiterung der Nutzung der B20 ist eine Umsetzung der Präsidialverordnung oder Perpres Nummer 66 von 2018 über die Sammlung und Nutzung der Palmölplantagenfonds. Durch die Erweiterung der B20-Pflicht wird erwartet, dass Indonesien in der Lage sein wird, bis Ende 2018 Devisen von $2,3 Milliarden zu sparen. Der koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution in seinen Ausführungen zum Start der B20-Erweiterung sagte am Freitag, den 31. August 2018 in Jakarta, dass zusätzlich zu der obligatorischen Expansionspolitik für die Verwendung von B20 andere Anstrengungen, die von der indonesischen Regierung gemacht wurden, um das Leistungsbilanzdefizit zu verringern und ausländische Touristenbesuche und die Implementierung von Lizenzierung zu integrierten elektronischen für Investoren zu erhöhen.
Kemudian ada beberapa kebijakan yang kita
warum denn, weil viele wirtschaftliche Aktivitäten von Investoren nicht getätigt wurden, besonders im Upstream. Es gab petrochemische Produzenten in den vorgelagerten pharmazeutischen Produzenten im Upstream. So war die breite Politik, die wir zu dieser Zeit zuerst betrieben haben, die Vorbereitung des Tourismus, um Touristenbesuche zu erhöhen, insbesondere ausländische Touristen in Indonesien. Infolgedessen erhöht sich der Devisenumsatz. Andere Sektoren wie die Industrie nehmen ebenfalls zu. Dann gibt es Aktivitäten, die wir zum Beispiel auch diskutiert und vorbereitet haben. Unabhängig davon hat der Gouverneur der Indonesian Central Bank BI, Peri Wardjo, das Leistungsbilanzdefizit für das nächste Jahr prognostiziert. CAD wird auf ein Niveau von 3% gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt gesetzt. disecal is im zweiten Quartal 2018 niedriger als CAD und liegt bei 3%. Perry fügte hinzu, der diesjährige CAD werde auf ein Niveau von 2,5% geschätzt. Die Verbesserung des Defizits war auf die Ausweitung der obligatorischen Verwendung von B20 zurückzuführen. Laut Perry kann der Einsatz von B20 bis Ende dieses Jahres 2,2 Milliarden US-Dollar einsparen. Dann kann der Einsatz von B20 bis zu 6,6 Milliarden US-Dollar einsparen, gefolgt von einem Anstieg der Exporte. Der indonesische Botschafter in China, Jauhari Oratmangun, lud die chinesischen Unternehmen ein, der indonesischen Handelsmesse oder Trade Expo Indonesia TEI beizuwohnen. Die Handelsmesse Indonesiens TEI wird vom 25. bis 28. Oktober 2018 in Jakarta stattfinden. Jauhari Oratmangun teilte am Freitag, den 31. August 2018 in Beijing, China, der Presse mit, dass China der strategische Partner Indonesiens im Handels-, Investitions- und Tourismusbereich sei. Gute und enge Beziehungen zwischen beiden Ländern sollte positive Auswirkungen für die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen bringen. Die Handelsmesse diene dazu, die Beziehungen mit den chinesischen Unternehmen zu verengen und für Handel, die Investitionen und den Tourismus zu werben, sagte Jauhari Oratmangun weiter. Ihm zufolge können die chinesischen Unternehmer dabei die qualitätsfähigen indonesischen Produkte direkt sehen. Botschafter Jauhari Oratmangun bedankte sich bei den chinesischen Unternehmen, den Vertretern von einigen Assoziationen, den chinesischen Massenmedien für ihre Unterstützung, um die Wirtschaftsbeziehung zwischen Indonesien und China zu stärken. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterberi. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Interessantes aus der Heimat, einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen, wie folgt. Der Gouverneur von Lampung, M. Rido Fichardo, veranstaltete den Kultur- und Tapis-Karneval, der als Kulturfestival die Vielfalt in Lampung darstellte. Das Kulturfestival wurde am Sonntagsnachmittag, den 26. August 2018, zum Höhepunkt des Lampung Krakatau Festivals LKF 2018 im Saburai Koremfield 043 oder Gatam. Lampung als Top 10 der ausgezeichneten Tourismusdestination in Indonesien kennt die Gesellschaft später nicht nur den Berg Krakatau als das Wahrzeichen von Lampung, sondern auch andere attraktive kulturelle Veranstaltungen rund um den Bezirk oder die Stadt Bandar Lampung. Die Tourismusbotschafter, die die dortigen Einwohner Muli Meknai nennen, Karnevals Modenschau und 8 Elefanten aus dem Waikambas Nationalpark nehmen an der Parade teil. In der Begrüßungsrede betont Gouverneur Rido, dass der Infrastrukturbau zur Unterstützung der Optimierung der Tourismusstärke in Lampung so wichtig sei. Daher hat Gouverneur Rido die Einrichtung in Lampung in 3 Sektoren konzentriert. Sie waren Landwirtschaft, Industrialisierung und Tourismus. In der Begrüßungsrede wurde der Minister für Tourismus, der von dem Sekretär des Stellvertreters für industrielle und institutionelle Entwicklung des indonesischen Ministeriums für Tourismus, Dr. Randa Riwut Mujirahayu, MPD, vertreten würde, erklärte, dass das Lampung Krakatau Festival eines der vorrangigen Programme in Lampung sei. Der Besuch der ausländischen Touristen in Indonesien anspornen sollte. Die nächste Information kommt aus Temanggung, Zentraljava. Die Bezirksregierung von Temanggung hatte jetzt ein Ex-Juang 45 Gebäude, um alte Gegenstände zu speichern und zu zeigen. Der Leiter des Kultur- und Tourismusamtes von Temanggung, Woro Andijani, sagte am Montag, den 27. August 2018, in Temanggung, dass das ehemalige Juang 45 Gebäude ein temporärer Aufbewahrungsort für archäologische Objekte, einschließlich Statuen von Ganesha, Nandi, Lingga und Yoni sei. Ex-Juang 45 Gebäude wurde von PT Kereta Api gemietet. In der Vergangenheit wurde das Gebäude als Temanggung Bahnhof genutzt. Nach dem ersten Plan im nächsten Jahr könnte das Gebäude von der Gesellschaft besucht werden. Woro Andijani brachte den Wunsch der Bezirksregierung von Temanggung zum Ausdruck, antike Gegenstände in einem Museum zu lagern. Aber um ein Museum zu bauen, benötigt man viel Geld und die Bezirksregierung war dazu nicht in der Lage. Es wird jedoch weiterhin versuchen, ein Museum zu bauen, weil Temanggung tatsächlich ein Museum verdient. Die letzte Information kommt von Jayapura, Papua. Das 172 Regimentskommando oder Jayapura Prajawira Yakti veranstaltete einen Papua Fashion Wettbewerb, gefolgt von 74 Teilnehmern als Vertreter der Oberschulen, der Berufsschulen, des Jayapura Distrikt Militärkommando 1701 und des Jayawijaya Distrikt Militärkommando 1702. Der Wettbewerb fand am Dienstag, den 28. August 2018, im Kommandohalle des Militärbezirks 172 oder PWY statt. Der Wettbewerb, der vom Kommandanten des Militärdistrikt Oberst Binsar Sianipar eröffnet wurde, begann mit der Parade der 74 Schülern, die besondere Kleidung oder Papua nuanciert trugen. In der Begrüßungsrede sagte Binsar Sianipar, dass die Veranstaltung, die noch im Rahmen der 73. Indonesischen Unabhängigkeitsfeier stattfand, nicht nur die Papua-Spezialkleidung vorstellen, sondern auch die Liebe zur jungen Generation wachsen lassen sollte, um regionale Nuancen Klamotten zu tragen. Heutzutage bevorzugt die junge Generation statt der traditionellen Kleidungen die legere Kleidung zu tragen. Nun sollten sie vor allem die Papua-Generation dazu bringen, die regionale Tücher den Menschen vorzustellen. Neben dem Modenwettbewerb in Papua veranstaltete das 172 Bezirkskommando PWY auch einen Malwettbewerb. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Di Sendung Der Stimme Indonesians können Sie über Audio Streaming infonews.id/German. Historie zu Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 1. September ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 1. September 1948 an dem Morde der Nationale Tag der Frau Polizei geboren. Die Polizistin in Indonesien wurde in Bukit Tinggi, Stad West Sumatra geboren. Zu dieser Zeit stand die Nordregierung der Republik Indonesien vor einer zweiten niederländischen militärischen Aggression. Dies hat zu massiven Vertreibungen geführt. Und um Eindringlinge unter den Flüchtlingen zu verhindern, mussten alle untersucht werden, aber die Frauen haben sie dagegen gewehrt, von männlicher Polizei durchsucht zu werden. Von da an begann der Beginn der Idee der indonesischen Regierung, die Staatspolizeischule in Bukit Tinggi zu ernennen, den Weg der Bildungspolizeiinspektoren für Frauen. In der ersten Auswahl wurde 6 Teenager ausgewählt, die alle aus Minangkabau Blut bestanden. Die 6 Mädchen begannen offiziell am 1. September 1948 die Polizeiinspektor Ausbildung an der Polizeischule zu besuchen. Seitdem wurde es festgestellt, dass die Polizei geboren wurde. Am 1. September 1961 wurde die Blok Freie Bewegung gegründet. Die Bewegung der Blok Freien wurde während der ersten Horegigen Konferenz von der Bewegung der Blok Freien in Belgrad, Jugoslawien von dem 1. bis 6. September 1961 gegründet. An der Konferenz nehmen 25 Länder teil, Afghanistan, Algerien, Jemen, Myanmar, Kambodscha, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Zypern, Ägypten, Äthiopien, Ghana, Guinea, Indien, Indonesien, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudi Arabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunesien, und Jugoslawien. Auf der ersten Konferenz waren die Gründungsländer der Bewegung der Blok Freien entschlossen, eine Bewegung und keine Organisation zu gründen, bürokratische Implikationen beim Aufbau kooperativer Bemühungen zwischen ihnen zu vermeiden. Bei dieser Konferenz wurde es auch betont, dass die Bewegung der Blok Freien nie auf eine passive Rolle in der internationalen Politik ausgerichtet war, sondern eine eigene unabhängige Position formulierte, die Interessen ihrer Mitgliedsländer widerspiegelte. Am 1. September 1963 wurde das Bogor Agricultural Institute gegründet. Das Bogor Agricultural Institute wurde offiziell am 1. September 1963 auf der Grundlage des Dekrets des Minister für Höhere Bildung und Wirtschaft Nummer 91 im Jahre 1963. Dieser Brief wurde dann von dem ersten indonesischen Präsidenten Soekarno durch Präsidial Erlass Nummer 279 im Jahr 1905 verabschiedet. Nie lange nachdem das Bogor Agricultural Institut offiziell gegründet wurde, brachte das Bogor Agricultural Institut in der Ära von 1963 bis 1965 die Geburt von Max Guidens hervor. Max Guidens gelang es dann 1968 Indonesien dazu zu bringen, Nahrungsmittel Unabhängigkeit zu erreichen. Dann in der Zeit 1970 brachte das Bogor Agricultural Institut auch die regionale Planungs- und Entwicklungsagentur für alle Bezirke in Indonesien. Seit dieser Bestätigung hat das Bogor Agricultural Institut nicht nur exzellente Absolventen hervorgebracht, sondern hat auch einen guten Ruf und spielten eine wichtige Rolle in der nationalen Entwicklung und Hochschulbildung in Indonesien. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Regierung entwickelt den Tourismus zur Bewältigung des Defizits.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Die Entwicklung des Tourismus wird als Lösung zur Reduzierung des Defizits der Zahlungsbilanz Indonesiens neben dem Export von Kohl und Palmöl bewertet. Das sagte der indonesische Koordinationsminister Lutbinsar Panjaitan am Dienstag, den 28. August dieses Jahres in Yogyakarta, nach der Koordinationssitzung der Zentralregierung, der Regionalregierung und der Indonesischen Zentralbank angesichts der Tourismusentwicklung. Panjaitan gibt aber zu, dass der Beitrag aus dem Tourismus noch nicht maximal ist. Beispielsweise habe der Tourismussektor mit Defiziten in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar beigetragen. Diese Summe sei weit unter den von Thailand die 62 Milliarden US-Dollar erreiche. Daher bereite die Regierung eine Missmaßnahme vor, um den Zoll und Steuern zu locken und die Finanzierung zu unterstützen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya sagte bei der Sitzung, dass der Tourismus im Jahre 2019 mit Defiziten in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar und 2024 28 Milliarden US-Dollar beitragen solle. Laut Arief Yahya gebe es zurzeit 5 Touristenziele, deren Vermarktung in Vordergrund gestellt wurden. Es seien Bali, Jakarta und dessen Umkreis, die Inselgruppe Rio, Bromo, Tengger Semeru und der Bezirk Banyuwangi. Die Regierung habe auch die Haupttouristenziele benannt, die entwickelt wurden. Es seien der Tobase in Nord-Sumatra, der Tempel Borobudur mit dem Dreieck Yogyakarta, Solo, Semarang, das Gebiet Mandalika in West Nusa Tenggara, und Labuan Bajo in Ost Nusa Tenggara. Wegen des schwächenden Tourismus durch die Eruption des Berges Agung auf Bali und das Erdbeben in Lombok wird das Tourismusministerium am 8. und 9. September 2018 ein kulinarisches Kulturfestival mit dem Thema Indonesia Weekend 2018 in London for Anstalten. Der stellvertretende Leiter der Entwicklung der Vermarktung des Tourismusministeriums, Nia Nistaya, sagte am Mittwoch, den 29. August dieses Jahres, dass Indonesien durch den Ausbruch von Gunung Agung das Potenzial von 1 Million ausländischen Touristen verloren habe. Was tragisch wäre, da Bali das Haupttouristenziel sei. Auf dem europäischen Markt ist Großbritannien die Hauptquelle für den indonesischen Tourismus. Der Direktor für Europa 1 des indonesischen Außenministeriums, Dino Kusnadi, sagte, dass das kulinarische Kulturfestival Indonesia Weekend eine Strategie sei, um für die Marke Wunderbares Indonesien in Großbritannien zu werben. Das war das Programm Unser Indonesien.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik.
Nansi di Vivat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer der Stimmen Nations, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesien wieder. Wie gewöhnlich können Sie unser Programm über Livestream voinews.id/German. Und auch auf der Kurswelle 3325 kHz hören. Heute stellen wir Ihnen das Menari-Dorf oder Tanzdorf in Semarang Central Java vor. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Nations, im RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bezirksregierung Semarang Central Java entwickelt seit 2009 zwei Tourismusdörfer, Tanon und Merawang. Dörfer, die im Tal am Telomoyo Breck liegen, werden Menari, das heißt Tanzdörfer, genannt. Und heutzutage ist das Tanondorf als Menari-Dorf bekannt, da fast alle Bewohner des Dorfes mindestens eine Art eines typischen Tanzes dort beherrschen. Liebe Zuhörer, das touristisch entwickelte Tanondorf führt zurzeit viele Touristenattraktionen durch, wie zum Beispiel einen Ausflug an dem Abhang des Telomoyo Berges, Outbon, offenes Haus, Psychotherapie-Pakete, Touren und viele andere Tätigkeiten. Diejenigen Touristen, die sich für Tanz interessiert, können in diesem Dorf viele Tanzarten sehen, weil jede Person in diesem Dorf ermutigt wird, eine Tanzart zu beherrschen. Liebe Zuhörer, um diese Tätigkeit zu unterstützen, werden alle Dorfbewohner von den Erwachsenen bis zu den Jugendlichen auch in Englisch unterrichtet. Tanon liegt genau im Ketasan-Distrikt im Kreisbezirk Semarang in der Zentraljavanischen Provinz. Auch dieses Dorf liegt im Tal am Telomoyo Berges, darum stellt dieser Ort eine natürliche Atmosphäre vor, die noch weit von Lärm und Hektik entfernt ist. Tanon ist ca. 33,3 km von Magelang, 76,21 km von Yogyakarta, 50 km von Solo und 58 km von Semarang entfernt. Es sind aber nur 11,7 km bis Salatiga. Dieser Ort ist sehr einfach erreichbar und man kann ihn von Yogyakarta in nur 2 Stunden erreichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, traditionell lebt die Gesellschaft von Tanon Tikuns. Das Dorf hat viele Potenziale, wenn es erkundet wird, und viel lokalen Reichtum, besonders in der Aufrechterhaltung der Traditionen seiner Vorfahren. Früher in glorreicher Ära beteiligte die Mehrheit der Bewohner des Tanondorfes sich sowohl als Schauspieler, dem Ketoprak, als auch in einer Gruppe der Karawitan. Jetzt können die Besucher im Tanondorf die Aufführung von der Volkskunstveranstaltung und auch vergänglichen traditionellen Spiele genießen und erleben. Sie können sie auch direkt spielen. Liebe Zuhörer, wenn Sie sich für den Tanz interessieren, müssen Sie das berühmte Tanondorf als Tanzdorf besuchen. Denn außer verschiedenen traditionellen Tänzen und traditionellen Spielen zu sehen, können Sie sich auch erlernen. Hier können Sie auch Javanisch lernen, Kühe melken, Gemüse pflanzen und viele andere Tätigkeiten machen. Im Tanondorf bereiten die Bewohner ihre Häuser für die Touristen zur Übernachtung vor. Sie können dort auch ihre selbstgemachte Lodeh-Suppe essen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens mit dem Thema Tanzdorf in Semarang. Wir werden uns wieder zum anderen Thema treffen. Auf Wiederhören.
Dies und Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über das Dorf Gersikan in der Provinz Ostjava, das Salakfrüchte produziert. Die Salak auf Lateinisch Salaca, Calaca auf Schlangenfrucht oder Schlangenhautfrucht genannt, ist die Frucht der Salakpalme, einer bis zu 6 Meter hoch wachsenden Palmenart aus Südostasien. Die Salak stammt ursprünglich aus Indonesien und Malaysia. Sie wird heute hauptsächlich in Indonesien, auf Sumatra, Malaysia und Thailand kultiviert. Schlangenfrüchte wachsen in Büschen. Die einzelnen Salak sind ei- bis birnenförmig mit einer charakteristischen Spitze an einem Ende. Salak werden etwa 5 bis 10 cm lang und haben einen Durchmesser von etwa 5 cm, also etwa die Größe einer reifen Feige. Die Haut der Salak ist dünn, aber verholzt, von brauner Farbe und mit essenartigen Suppen überset, die ihr den Namen Schlangenhautfrucht eingebracht haben. Die Haut lässt sich relativ leicht von Fruchtfleisch lösen, indem man die Spitze der Frucht mit den Fingern zusammendrückt. Dadurch wird das Fruchtfleisch herausgepresst. Das Fruchtfleisch besteht aus 3 Teilen, von denen jeder Teil einen großen braunen Kern enthält, der nicht essbar ist. Die Farbe des Fruchtfleisches der Salak ist weiß bis cremefarben und auch im reifen Zustand relativ fest, etwa wie bei einem Apfel. Der Geschmack ist angenehm, säuerlich und erinnert an eine Mischung aus Erdbeere und Birne. Der Geschmack der Salak aus dem Dorf Gersikan sind aber so sauer und saftig, dass die Früchte nicht lang bewahrt werden können und deshalb sehr billig sind. Angesichts des Problems initiieren 5 Studenten der Landwirtschaftlichen Technologie der Universität Brawijaya eine Forschung über die Verarbeitung von Samen, Rinde und Fleisch von Salakfrüchte oder Schlangenfrüchte. Ihr Programm heißt 3 Diversification Products as Sustainable Cycle of Snake Fruit, in Deutsch 3 Diversifizierungsprodukte als nachhaltiger Zyklus der Schlangenfrucht. In diesem Programm werden die Schlangenfrüchte zu 3 Produkte verarbeitet. Salakfleisch werden in Konserven, Salakschalen zum Tee und die Kerne zum Salakkaffee verarbeitet. Die Studenten helfen den Frauen auf dem Dorf Gersikan zur Herstellung der 3 Produkte, um das Einkommen der Gersikan-Bewohner zu erhöhen. Das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer, dear Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Poplieder präsentieren, die von einer Popsängerin Monita Tahalia gesungen werden. Am Anfang unseres Programms präsentieren wir Ihnen das Lied mit dem Titel Memulai Kembali oder Wieder Beginnen. Gute Unterhaltung.
Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Liebe Musikfreunde, das war Memulai Kembali von Monita Tahalia. Die Lyrik in diesem Lied handelt es um die Aussage von jemandem, der gebrochenes Herz ist. Alle Versprechungen und Gedanken sind verloren. Trotzdem sinn ich im ruhigen Geist schweig, gewählte sie vorgehen und wieder beginnen. Liebe Zuhörer, Monita Angelika Tahalia oder Manensi Monita Tahalia ist eine indonesische Sängerin, die aus Ambon, Österreich und Manado abstammt. Die Sängerin, die am 21. Juli 1987 geboren wurde, begann ihre Musikkarriere durch ein Schlagerfestival in einem nationalen Privatfernsehen im Jahre 2005. Bei diesem Festival hat sie den 4. Platz erreicht. Der Senior indische Musiker Indra Lesmana sieht ihre Einzigartigkeit von dem Vokal Monita Tahalia und entscheidet er als ihr Produzent. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Hi. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerfreunde, Sie haben gerade das Lied mit dem Titel Hi von Monita Tahalia. Durch das fröhliche Arrangement ist dieses Lied für Zuhörer wieder begeistern. Das Lied Hi hat die positive Botschaft. Liebe Zuhörer, Monita Tahalia hat 3 Soloalben und 6 Kompilationalben aufgenommen. Die Soloalben von Monita Tahalia sind Dream, Hope and Faith 2010, Song of Praise 2013 und Dandelion 2015. Obwohl ihre Alben noch wenig sind, führte sie oft beim bekannten Indonesian Jazz Festival auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Musikregenbogen für heute, das über die Lieder von Monita Tahalia erzählt. Zum Schluss unseres Programms präsentieren wir Ihnen 2 weitere Lieder von Monita Tahalia mit dem Titel Senja oder Abenddämmerung und Kisah yang indah oder die schöne Erzählung. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.